Willkommen zu Ganeshas Happy Hour. Der Podcast, bei dem Yoga auf die lockere Atmosphäre einer Happy Hour trifft. Anemone, Yogalehrerin und Fotografin, und Janette, Yogalehrerin und Studioinhaberin, tauchen ein in die Welt des Yoga, teilen persönliche Erfahrungen und alles, was Körper und Geist in Balance bringt. Niederschwellig, ganz ohne Dogma, dafür aber mit viel Humor. Schnapp dir deinen Lieblingsdrink, lehn dich zurück und lass dich von uns in die Welt des Yoga entführen. Der süße Weiße. Amour. Okay, du musst dein Mikrofon umdrehen.
So.
Ja. Da sind wir wieder.
Hallo.
Hallo. Und diesmal mit Skript.
Mit Skript. Diesmal total vorbereitet.
Und thematisch.
Voll im Thema.
Voll im Thema.
Anemone, was haben wir aus der letzten ersten Superfolge gelernt?
Wir haben gelernt, dass es, glaube ich, sehr klug ist, ein Thema zu haben, was einen Anfang und ein Ende hat.
Es ist immer gut, wenn es einen Anfang und ein Ende gibt.
Und dass wir doch, auch wenn wir uns sehr gerne unterhalten, dass es dann schon doch Sinn macht, wenn wir ein bisschen Informationsdumping mit einbeziehen.
Sehr gut. Ich habe gelernt, dass morgens um 10 hochprozentiger Alkohol unfassbar einschlägt.
Mhm. Das erklärt einem den Tag. Und ich habe den ganzen Tag was davon gehabt, auf jeden Fall.
Ich habe gelernt, dass ich viel weniger M's sagen werde dieses Mal.
Mhm.
Und nicht mehr so hart laut lachen werde.
Herzlich willkommen zur dieswöchigen Folge von Ganeshas Happy Hour. Wir beschäftigen uns heute mit The Power of Asana.
Wir haben heute den süßen Weißen Hex vom Dasenstein seit 1934. Amour.
Ja, genau, Amour.
Den habe ich aus dem Urlaub mitgebracht.
Ja, ist doch wunderbar. Der ist wirklich sehr süß. Ich dachte erst, der wäre mit Apfelsaft gestreckt. Also was ich auf jeden Fall lerne, ich kann euch sagen, wir haben den Podcast beendet das letzte Mal und ich bin zu Rewe gefahren, weil ich noch was einkaufen musste und habe sehr wenig Reflexionsfähigkeit gehabt, die sich mit dem Zustand beschäftigt hat, und stand vor der Hafermilch und guckte auf meine Füße und hatte meine Hausschuhe an. Und ich kann nur sagen, also das war ein spezieller Moment. Nun.
Okay.
Ja, also so. Fangen wir mal an. Zurück zum Thema. Auch wenn wir hier wahrscheinlich 2 Stunden sitzen könnten und vom Hundertsten ins Tausendste kommen.
Aber das ist auch ein Learning vom letzten Mal. Wir wollen schneller auf den Punkt kommen.
Ja, vor allen Dingen ich. Ich bin in eine Zeitschleife gefangen. Gefangen, gefangen.
Echo, Echo, Echo.
Ja, genau. Dass man dann einmal so, ich wollte eine Frage beantworten, 25 Stunden später. Jetzt bin ich bereit für die Antwort.
Komm, wir stoßen erstmal richtig an.
Ja, das machen wir.
Zum also Wohl. Hex vom Dasenstein.
Liebe Janette.
Liebe Anemone.
The Power of Asana. Oh, ist der süß. The Power of Asana. Also der kommt einem auch daher und sagt, ich tue dir nichts, ne?
Ja, mal gucken, wie es uns nachher wieder geht.
I'm the sweetest, ich tue dir nichts. Für solche so, Menschen muss man
jetzt nochmal, komm, jetzt nochmal zurück hier. Power of Asana.
Asana, so. Und wenn wir über Asana reden, dann ist das in der westlichen Welt wahrscheinlich der Hauptzugang zum Yoga. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen damit an. Mhm. Wollen aber trotzdem so ein bisschen in die Geschichte eintauchen und uns zumindest ein ganz kleines bisschen mit dem Ursprung beschäftigen. Vielleicht gibt euch das auch so ein bisschen nochmal einen Anstoß zu schauen, dass es hier und da vielleicht nochmal was Spannendes zu lesen gibt.
Ja.
Und ja, wir wollen euch einfach jetzt so einen kleinen Überblick geben über die Geschichte und unsere Asana-Reisen und die Wirkungen und auch nochmal schauen, wie man vielleicht was zu Hause sequenziert. Mhm. Genau.
Das ist so der Fahrplan für heute, ne? Und dann steigen wir doch einfach direkt schon mal ein. Also, Asana, das finde ich immer wieder spannend, heißt ja übersetzt nicht Position, sondern Sitz und Sitzgelegenheit oder Sitzhaltung quasi. Und da kommt es her. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, wie sich das natürlich dann auch so entwickelt hat. Also der Begriff ist schon sehr alt und Patanjali hat ihn quasi, naja, nicht eingeführt, den Begriff gab es vorher schon, aber war so der Erste, der ihn dann aufgegriffen hat in seinem achtgliedrigen Pfad. Und was ich da immer ganz gerne mitnehme, obwohl Patanjali sich auch auf diesen Sitz bezogen hat, sind diese drei Sutren, die er zu Asana gemacht hat. Das erste ist stabil und leicht zugleich. Und was ich da immer gerne mitnehme, ist, dass es nicht Flexibilität und ich muss mein Bein hinter den Kopf kriegen und mir den halben Arm auskugeln, um irgendwas machen zu können, ne, was ja viele immer denken, dass du super, super flexibel sein musst, um Yoga überhaupt machen zu können, sondern es heißt, okay, ich brauche ein gewisses Maß an Stabilität, um da irgendwo reinzukommen, aber dann darf ich auch so ganz leicht und weich und gelassen werden, was ich glaube, ganz vielen von uns einfach auch fehlt.
Mhm. So. Und ich glaube auch, dass dieses, was du da, also stabil und leicht zugleich im Sitz, bedeutet ja für mich eigentlich im übertragenen Sinne, dass wir die Flexibilität auch nur da versuchen, in unsere Bewegung nachher eine Leichtigkeit zu bringen. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Endziel.
Ja, das stimmt. Das zweite Sutra, das Patanjali uns mitgegeben hat in Bezug auf Asana, ist, dass er gesagt hat, eine gute Haltung entsteht aus kraftvollem und unverkrampftem Üben mit dem Körper. Also da haben wir es auch wieder, ne? Kraftvoll, aber doch nicht so verkrampft, dass ich unbedingt irgendwas erreichen muss. Und dann geht er sofort auf den Geist, ne? Während der Geist in meditativer Konzentration weilt. Mhm. Ne? Auch spannend. Mhm, ne?
Ganz schön.
Also, dass es darum geht, wirklich die Asana auch mit Bewusstsein auszufüllen. Mhm. Mhm. Und dann sagt er, und das ist natürlich irgendwie auch selbstverständlich, gute Körperhaltung stärkt Widerstandskraft. Okay, klar, ne, wenn ich mich bewege, dann bin ich natürlich auch fitter und einfach auch gesünder.
In einem starken Körper wohnt ein starker Geist.
Das stimmt, das stimmt. Das sind so die drei Sachen, die ich bei Patanjali immer wieder so gerne mitnehme, wenn er über Asana spricht. Und wie gesagt, da war es ja auch noch sehr auf den Sitz und die Sitzhaltung ausgelegt. Und dann erst viel, viel später kam Svatmarama in der Yoga, Hatha Yoga Pradipika, dann darauf zu sprechen, dass er einzelne Asanas, also er hat auch über Sitzhaltungen gesprochen und dann hat er aber auch schon so einzelne Asanas wirklich erklärt. Mhm. Und dann wirklich nochmal über eine sehr lange Zeit hat sich ja dieses wunderbare Asana-Spielfeld auf einmal entwickelt, ne? Und ich meine, wo fängst du an, wo hörst du auf? Mhm. Ne? Also Asana ist ja alles, vom ich stelle mich bewusst hin zu ich bewege mit Achtsamkeit mal meinen kleinen Finger oder so, es ist ja alles. Und das finde ich total toll, das finde ich total spannend. Ja. Mhm. Das wäre mein kleiner Abriss zur Geschichte der Asanas. Was ist denn so deine Anumone-Geschichte mit den Asanas?
Also, ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass ich vor allen Dingen durch die Asanas überhaupt zum Yoga gekommen bin, weil das Yoga natürlich, wenn man sich wirklich länger und tiefgehender damit beschäftigt, ist Yoga sehr, sehr viel mehr und die Asanas sind ein Viertel der ganzen Angelegenheit oder vielleicht sogar nur ein Fünftel. Aber dass es natürlich so eine Öffnung ist und wir im Westen schon auch dass diese Brücke brauchen, über die Asana dahin zu kommen.
Ja.
Und bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich damit angefangen habe. Ich habe zwar angefangen, Asanas zu machen, und zwar online, und habe so bestimmte Programme mitgemacht und habe dann parallel aber schon sehr viel gelesen, also dieses Leitern-Yoga und so ein paar Klassiker sozusagen, weil ich mich schon auch mit der Philosophie sehr schnell sehr verknüpfen konnte. Hab da aber noch nicht mich damit beschäftigt, wie wirken die einzelnen Asanas, sondern habe eigentlich nur gemerkt, ich gehe sehr gestresst auf die Matte oder bin in einer, das hatte ich ja in den letzten Folgen schon mal erwähnt, in einer Lebenssituation, die sehr anstrengend war, die sehr stressig war. Ich habe nicht mehr richtig geschlafen. Ich bin morgens schon mit Puls aufgewacht, war so ganz zerfasert auch in meiner Planung oder habe auf meine To-Do-Listen geguckt, die ja immer länger wurden, weil man sich ja dann auch irgendwann also nicht mehr so liebevoll zu sich ist, sondern einfach nur denkt, das muss ich abarbeiten. Und habe jedenfalls gemerkt, dass sobald ich auf der Matte sitze und 20, 30, 50 Minuten Yoga gemacht habe mit Yoga with Adrienne oder was auch immer, dass es mir danach besser ging, dass mein Puls runterkam, dass mein Geist klarer war, dass meine Atmung ruhiger war. Und das war so ein bisschen der eine Beginn. Und das andere war, dadurch, dass ich Fotografin bin, trage ich sehr viel entweder auf der linken oder rechten Schulter. Und vor allen Dingen, gerade wenn man Theater, Konzerte und so weiter fotografiert, kann es halt sein, dass du dir über 5 Stunden, wenn es mal Wagner ist oder so, eine Kamera vors Gesicht hältst. Das heißt, ich hatte einen wahnsinnig angespannten Schulterbereich und bei mir ging das so weit, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass mir die Fingerspitzen immer einschlafen.
Spannend.
Also ich war so fest und es lag bei mir, das konnte ich auch richtig nachvollziehen, in der Brustwirbelsäule, weil ich natürlich die ganze Zeit diese vorne Tragebewegung gemacht habe, die Schultern kamen nach vorne und so. Und ich gemerkt habe, zum einen Spannungskopfschmerzen ohne Ende, die natürlich auch zum Teil auch stressbedingt sind, aber dieses Einschlafen der Finger und das und merken, man steht morgens auf und ist total steif. Das ist mir, seitdem ich regelmäßig Yoga mache, nie wieder passiert. Das wurde sehr schnell besser, also auch so Schmerzen im unteren Rücken oder sowas. Es wurde, ich glaube, es hat Wochen gedauert, dann war das weg.
Ja, cool.
Und dann habe ich halt einfach plötzlich auch ein Werkzeug gehabt, wo mir bewusst wurde, egal wie du dich fühlst, du kannst auf die Matte gehen und du wirst dich nachher besser fühlen. Selbst wenn du es nicht willst, weil dein Gehirn will ja nicht loslassen. Das denkt ja dieser aktivierte Zustand und dein Nervensystem rennt die ganze Zeit auf dieser Aktivität oder wenn es schlimmer kommt im Freeze. Das glaubt ja, das rettet dich. Das will dich ja eigentlich nur dazu antreiben, zu überleben. Und diese inneren Zustände dann sozusagen zu regulieren, macht dich ja auch in deinem Reaktionsvermögen. Und das ist bei mir das massivste Plus, dass mein Reaktionsvermögen sich verändert hat. Das heißt, es kommt ein Impuls von außen, ich gucke den an und kann dann ganz kurz so einen kleinen Spalt sozusagen da einbauen und sagen, ich muss da jetzt nicht drauf reagieren, sondern ich kann mir überlegen, wie ich darauf antworte. Das gelingt mir nicht immer, manchmal überfährt es einen ja auch so, ne? Dass man dann wieder so ferngesteuert ist. Aber dann hast du trotzdem irgendwann am Tag so eine Möglichkeit, wo du ein- und ausatmest und sagst, ich habe ein Mittel. Und das war sozusagen so ein bisschen auch der Schluss von, warum ich die Asanas brauche, weil das eben meine Brücke ist dahin. Ne? Also ich glaube, dass ich auf meiner Yoga-Reise noch nicht so weit bin, dass ich mich hinsetzen würde und Atemübungen machen würde. Das mache ich schon, wenn ich das mit Meditation verbinde. Aber es ist für mich sehr viel einfacher, über die Asana dahin zu kommen, dass ich atme. Also, dass ich Pranayama mache oder meditiere. Das ist eher so immer der Anschluss dessen. Und das sollte es ja geschichtlich auch sein. Dass wir sozusagen den Körper dahin bringen, dass er leicht, stabil sitzen kann, um dann in die Meditation zu gehen. Und bei dir?
Um ehrlich zu sein, fand ich am Anfang die Asanas einfach nur wundervoll und schön und ich wollte das auch können. So, ne? Ich wollte auch so toll im Kopfstand sein und so armgestützte Geschichten machen. Ich fand das einfach total schön und wollte das auch. Und habe am Anfang war das wirklich so das, dass ich einfach auch so kraftvolle Sachen machen wollte und auch so den Körper ein bisschen herausfordern. Und mal was ausprobieren, was ich vielleicht sonst auch noch nicht gemacht habe, wie jetzt so ein Kopfstand oder so. Und dann hat es aber so eine ganz spannende Reise genommen. Ich hatte irgendwann Rückenschmerzen und dann musste ich meine Praxis anpassen. Und dann habe ich gemerkt, da ist ja eigentlich noch so viel mehr, ne, wie dieses kraftvolle, starke. Und dann habe ich natürlich, war ich natürlich schwanger und habe dann da Asanas praktiziert, die völlig anders waren und dann in der Rückbildung nochmal anders und jetzt auch irgendwie nochmal anders. Und was ich immer sehr spannend finde, und das finde ich auch bei unseren Teilnehmern, fällt mir das auch auf in den Stunden, am Anfang bist du ja total beschäftigt bei den Asanas, wo muss der Fuß hin? So, sitzt der rechts, sitzt der links, sitzt der mittig, wo muss der Arm hin, wie ist alles ausgerichtet? Mhm. Oder ganz noch eins früher, am Anfang musste ich ja auch erst nochmal richtig überlegen, wie heißt eigentlich welches Körperteil? Mhm. Weißt du, so, was ist nochmal genau die Hüfte, so Kreuzbein, was ist das überhaupt? So Geschichten. Also erstmal Körperteile nochmal lernen, dann wo positioniere ich meine Körperteile? Und dann finde ich aber spannend, wenn du mal so aus diesem, so am Anfang ist stark dieses Grobstoffliche, und wenn du dann da aber mal rausgehst, mhm, und dann mal mitbekommst, oh, eigentlich. Natürlich ist es wichtig für eine sichere Praxis zu wissen, wo stelle ich meine Gliedmaßen hin. Mhm. Ne? Aber dann da rauszugehen und zu sagen, eigentlich geht es ja um dieses innere Ausfüllen der Asana, also um dieses Feinstoffliche. Und ich finde, das sieht man auch, wenn man TeilnehmerInnen in den Kursen anschaut, ob jemand wirklich gerade noch so mit sich beschäftigt ist und erstmal so das Grobe irgendwie ausrichtet und den Körper ausrichtet, oder ob die Person wirklich schon so im Spüren ist und im Ausfüllen mit Atem und im Erleben und im so, ne, dann strahlen die ja manchmal auch so richtig, so ganz schön. Und das ist so meine Reise. Also ich bin so ganz weggekommen von dem, ich muss irgendwas leisten in den Asanas und die müssen irgendwie aussehen oder die müssen irgendwie, na, manchmal haben wir auch dieses, das muss so aussehen wie im Magazin oder so, ne, oder wie auf irgendeinem Insta-Foto oder so. Davon bin ich total weg, sondern. Und auch von diesem, es muss immer so stark sein, sondern wirklich zu gucken, wie geht's mir gerade, was brauche ich? Und eher so diese Verbindung zu mir und meinem Körper zu finden. Und dann auch, so wie Patanjali sagt, ne, mit meditativem Geist das Ganze dann auch auszufüllen. Mhm. Und das finde ich spannend. Das ist so ein bisschen meine Reise.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wir ja auch eine Leistungsgesellschaft sind. Mhm. Und uns schnell mitreißen lassen von äußeren Bildern. Und ich glaube aber, dass die Besonderheit, die ich dort immer wieder feststelle, ist, du triffst dich ja immer selbst in den Asanas. Im besten Falle, ne?
Triffst du sonst niemanden?
Ja, du triffst sonst, im besten Falle triffst du niemanden. Im schlechtesten Fall noch ein paar andere Leute, aber dass man sich so extrem selber trifft, die eigenen Widerstände, und in so einer Asana so viel darüber lernen kannst, wie du mit dir selber umgehst, wie der Zustand ist, dass du an dem Tag gütig und liebevoll und mit einem Lächeln irgendwie sagen kannst, ach, da bin ich jetzt rausgefallen aus dem Baum, schade, naja, egal, weitermachen. Kann ich das wieder aufnehmen oder kommt da sofort so eine kleine, klitzekleine Selbstbestrafung rein oder so eine Selbstkritik, die dich eigentlich davon aufhält, einfach das Bein zu nehmen, hochzuführen, anzusetzen, Balance. Das ist ja, und da kommen wir jetzt schon fast so ein bisschen auch zu den Wirkungen, von den Asanas, da habe ich mir jetzt gestern noch mal so ein bisschen was angeguckt, wobei, also wir müssen ja jetzt nicht mit den Koshas, also den Körperhüllen sozusagen arbeiten, aber zumindest kann man mal so generell sagen, dass die Asanas auf körperlicher Ebene wirken, energetischer Ebene, emotional und psychisch, mental bewusst und spirituell. Das sind so sozusagen die Ebenen, auf denen das langsam einsickert, und das beginnt am Körper und geht dann sozusagen Schicht für Schicht für Schicht nach außen. So, das ist die Idee von Koshas. Und rein physisch kann man jetzt erstmal sagen, dass es die Muskeln aktiviert und kräftigt, dass es die Wirbelsäule aufrichtet, dass wir eine Flexibilität erfahren, Organe und Gelenke durchbluten und dadurch auch besser entgiften, also gerade auch diese Vorbeugen, ne, dann die inneren Organe mit massieren durch Druck. Und ich habe mir jetzt nochmal so zwei Teile rausgeschrieben, die ich total spannend finde. Und zwar zum einen die neurologische Repräsentation der Körperteile. Das fand ich super spannend, dass wir durch die Yoga-Asanas ein Körperbewusstsein entwickeln. Man sagt zum Beispiel, die Körperteile, die stärker repräsentiert sind, die mehr Bewusstsein bekommen, regenerieren viel schneller. Anspannung und Entspannung, das sind alles, auch die Koordination zum Beispiel, das sorgt sozusagen alles, dass es eine Umstrukturierung gibt von deinen inneren Bewegungsmustern und dadurch quasi eine bessere, schnellere Regeneration passiert. Und das fand ich super spannend.
Das stimmt.
Und dann haben wir vor allen Dingen auch nochmal, und das ist ja das, was auch so bei meiner Asana-Geschichte nochmal reinkommt, das parasympathische Nervensystem wird durch die Übungen des Yogas und der Asanas, also natürlich auch der anderen Anteile des Yogas, aber der Asanas aktiviert. Das heißt, die überwiegenden Funktionen des Parasympathikus sorgen dafür, dass der Mensch ruhig, entspannt ist und regenerieren kann. Und da habe ich folgenden Satz gelesen, den will ich jetzt nochmal genauso wiedergeben auch. Entgegen der heutigen Devise höher, schneller, weiter, dreht der Yogi den Spieß um und möchte Ruhe und Tiefe in sein Handeln bringen. Und dieses Anspringen des parasympathischen Nervensystems, nämlich dich von der Aktivität runterzuholen oder sogar aus dem Freeze rauszuholen und überhaupt erstmal in eine ruhige, wieder reflektierungsfähigen Zustand zu kommen, dass das durchs Yoga geht, das finde ich ganz toll. So, wir haben das jetzt abgewickelt. Jetzt geht der Spaß weiter.
Es klingt aber so, wie wenn jeder Mensch einfach Asana machen sollte. Also wenn ich mir jetzt deine Wirkungen anhöre, sollte doch einfach jeder auf die Matte und Asanas machen.
Zack.
Zack. Dann.
Also ich sehe das auch so.
Leben wir alle bis 1000.
Ja.
Gut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich denn jetzt ins Tun der Asanas? Weil ich weiß, dass ganz viele die große Frage haben, okay, das klingt alles super und irgendwie weiß ich auch, dass es sinnvoll für mich wäre, so eine regelmäßige Praxis zu finden. Aber wenn ich dann zu Hause die Matte ausrolle und es mir da muckelig gemacht habe, dann weiß ich doch nicht genau, was ich machen soll. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt alles immer so richtig mache und überhaupt. So, ne, das ist ja so ein, ich glaube, das ist eine große Hürde für viele. So, dass wir jetzt mal aufdröseln sollten vielleicht, wie komme ich denn jetzt wirklich ins Tun und ins Doing einfach.
Mhm. Es gibt ganz viele Menschen, die Angst haben, ins Studio zu gehen. Und zwar habe ich einen guten Freund, dem ich mal gesagt habe, komm doch mal in die Stunde. Und ich weiß, der macht zu Hause immer wieder auch Yoga, macht das online und sitzt dann auf der Matte und weiß auch, das tut ihm gut. Mhm. Und ich glaube auch, dass der eine regelmäßige Praxis hätte. Aber den Satz höre ich ganz oft, dass sie sagen, nee, das mache ich nicht, dann blamiere ich mich ja.
Im Yoga-Studio meinst du?
Im Yoga-Studio.
Ach, ehrlich?
Und das höre ich ganz, ganz oft. Oder dass die Menschen das Gefühl haben, ich muss jetzt in einer bestimmten psychischen Verfassung sein, damit ich das hinkriege. Und das möchte ich gerne noch mal ein bisschen entschärfen.
Oder auch, ich muss jetzt schon, bevor ich überhaupt in die Yogastunde komme, den Fuß hinter den Kopf bekommen. Ne? Also dieses, ich bin nicht flexibel genug fürs Yoga. Das kenne ich.
Es ist wie mit allen Dingen, dass es natürlich immer Mut dazu gehört, was Neues zu machen. Mhm. Und man muss auch immer gucken, ob der Ort, an den man geht, das Richtige für einen ist. Es hängt, steht und fällt meiner Meinung nach mit der Umgebung, auch mit der Lehrerin und sicherlich auch mit den persönlichen Neigungen, ob man so gerne mit 6 oder 8 oder 12 Leuten in einem Raum ist und so. Aber erstmal würde ich das eigentlich gerne so ein bisschen zurücknehmen, weil wenn ihr ein gutes Yoga-Studio habt und ihr habt vorher schon das Gefühl, ihr müsst sozusagen mit Vorkenntnissen dahin kommen, müsst ihr nicht. Ihr müsst gar nichts. Ihr müsst gar nichts wissen. Ihr müsst nicht perfekt sein. Wenn es ein gutes Yoga-Studio ist, dann herrscht da so viel, so eine liebevolle Atmosphäre, dass man da in jedem in jedem Körper sozusagen reingehen kann, um Yoga zu machen. Und da legst du in deinem Studio ja auch großen Wert drauf.
Ja.
Take it over, darling. Let's go.
Ja, brauchst du keine Angst haben.
Hab doch keine Angst, mein Mäuschen. Keine Angst. Mach dir
keine Sorgen. Nee, ich kann das schon nachvollziehen. Also klar kann ich nachvollziehen, dass es immer schwierig ist, was Neues anzufangen, was Neues auszuprobieren, man unsicher ist, wenn man dann irgendwo Neues reingeht und man die Leute nicht kennt und so. Hm. Und ich kenne auch Yoga-Studios, wo ich mich nicht so willkommen gefühlt habe, weil es da so einen bestimmten Vibe hatte. Aber ich glaube, da muss man einfach ausprobieren und dann auch einfach mal hingehen und gucken, was da so passiert. Und es ist schon so, wie du sagst, normalerweise sollte da so eine Atmosphäre herrschen von jeder ist willkommen und auch du musst nichts vorher können und mitbringen so, ne? Und dann einfach mal machen, weil sonst steht man sich ja auch selbst im Weg irgendwie. Aber den ersten Schritt muss man dann halt schon auch selber tun.
Ja, das stimmt.
Und, ne? Klar können wir die Tür aufmachen als Studio, aber reinlaufen musst du schon selber.
Genau. Die Treppe hoch musst du selber gehen, Schätzchen.
Ja.
Wenn man dann sagt, man geht ins Studio und lernt da, das ist ja auch vor allen Dingen ein Ort des Lernens und des, des Erlebens. Da hast du mir erzählt, dass du, dass es bei dir immer wieder passiert, dass dir gesagt wird, ja, ich würde ja gerne zu Hause was machen, aber ich habe Angst, dass ich was falsch mache.
Ja, genau. Und da würde ich total gerne die Angst nehmen, dass wir eigentlich ja gar nicht so viel falsch machen können.
Mhm.
So. Und wenn sich's gut anfühlt, dann ist ja schon die halbe Miete.
Mhm.
Ne? Weil im Studio lernen wir natürlich noch mal verstärkt auch die Ausrichtung, aber das nehmen wir ja alles dann auch mit nach Hause. Ne? Und dann finde ich, dann sollte es einfach auch ins Machen gehen.
Mhm.
Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen beschreiben könnte, wie ich das so zu Hause mache, dann rolle ich natürlich meine Matte aus und mache es mir da muckelig und dann setze ich mich aber erstmal hin und schaue, was braucht es denn heute gerade.
Mhm.
Ist es eher so ein Tag, wo es so Kraft braucht und Stärke oder ist es so ein Tag, wo es eher Erdung ist oder vielleicht irgendwie so runterfahren, dann sind es kleinere Übungen. So, also es ist erstmal so ein bisschen den Check-up, was brauche ich denn heute eigentlich?
Mhm.
Um dann, um echt zu sein, gar nicht so viel drüber nachzudenken, sondern wirklich dann auch rein so ins Doing zu gehen und einfach mal zu machen, was so passiert. Und da finde ich, wissen wir ja schon oder hat der Körper schon so viel Wissen meistens aufgebaut, dass man es auch einfach mal fließen lassen kann. Und da kommt meistens so viel raus, dass wir es oft einfach viel zu sehr zerdenken, statt ins Tun reinzugehen. Und das ist so die eine Herangehensweise. Manchmal gehe ich so an so kategoriemäßig durch, wo ich dann nochmal überlege, okay, welche Yoga-Kategorien oder welche Asana-Kategorien gibt es eigentlich? Also es gibt, wir können die Asanas einteilen in Vorbeugen, eher so zum Runterfahren, Rückbeugen, eher so zum Herz, Atem öffnen, Seitbeugen, um so die Seite des Körpers zu öffnen, Umkehrhaltungen, Drehungen, Stützpositionen, Balancehaltungen. Also mir ganz kurz überlege, welche Kategorien gibt's. Und dann einfach aus jeder Kategorie mal so ein, zwei Dinger durchmach, sodass der Körper einfach mal ordentlich durchbewegt ist in alle Richtungen. Und dann geht es mir meistens danach schon viel besser als vorher. So ist so ein bisschen meine Praxis.
Ja.
Und wie ich da dran gehe. Und klar, natürlich bin ich Lehrerin und so dieses, was mache ich falsch und so, das tangiert mich jetzt persönlich nicht mehr so arg. Aber da ist echt meine Empfehlung, einfach so ins Machen zu gehen. Ne? Immer mal wieder eine Stunde auch zu besuchen im Studio, um so bestimmte Sachen einfach mitzunehmen. Und dann haben wir die ja aber schon gespeichert in uns und dann können wir auf die eigene Matte auch zu Hause gehen.
Ja, das habe ich auch gedacht, dass man, das ist, glaube ich, wenn man so gar nicht weiß, was man machen soll und man will das intuitiv für sich selber machen, ohne jetzt irgendwie eine Online-Stunde zu machen oder so, dann ist es schon hilfreich zu sagen, welche Asanas sind hängen geblieben, also an welche Asanas erinnere ich mich, und die einfach auch zu machen. Und ich würde fast schon mal sagen, dass das Verletzungsrisiko, also was bedeutet, ich mache was falsch. Ich mache was falsch ist, bedeutet ja, ich im Zweifel zum Beispiel, ich verletze mich oder ich mache was falsch, es wirkt nicht richtig. Das sind, würde ich jetzt mal so, die beiden, ich mache was falsch, sagen. Das Verletzungsrisiko ist zu Hause meiner Meinung nach viel kleiner, weil es weniger darum geht, wie es aussieht und mehr darum, wie es sich anfühlt. Und da ist schon so eine Art Bewusstsein, die sozusagen präventativ wirkt und ein bisschen vorbeugt. ein bisschen vorbeugt, dass man jetzt wirklich irgendwelche Verletzungen macht. Und die Auseinandersetzung und das Bewusstsein in der Asana, egal ob das jetzt vielleicht hätte man nochmal den Blick Richtung Hand richten können, aber der Blick geht halt in dem Moment nach vorne in der Seitbeuge oder was weiß ich. Wichtig ist, dass man es macht. Dass man es macht,
ja.
Und dass man, egal in welcher Bewegung ist, wenn die bewusst ausgeführt ist, dann entwickelst du ein Körpergefühl. Und das kann gar nicht falsch sein.
Ja, richtig.
Und ich merke das ja auch in den Asanas, da kommt wieder dieser Gedanke von Forschergeist da rein, dass man immer mehr in der Lage ist, den eigenen Körper innerlich nachzuvollziehen. Also ich hatte zum Beispiel bestimmt ein Jahr lang ein Problem mit der Frage, der Kopf als Verlängerung der Wirbelsäule.
Spannend. Wie das?
Also der Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule. Dass ich manchmal in meinem inneren Körperbild gar nicht wusste, wo der Kopf hin muss, damit der Nacken die Verlängerung der Wirbelsäule ist. Herabschauender Hund zum Beispiel.
Ja, ja.
Oder im Sitzen ist es ja noch relativ einfach, da ist der Kopf halt einfach im besten Falle oben, ne? Aber selbst da, wie oft ich TeilnehmerInnen sitzen sehe in der Meditation, die das Kinn unten haben.
Ja.
Und ich dann so ein bisschen schaue, dass ich sage, die Augen bleiben auf Augenhöhe.
Ja.
Dass das wieder so ein bisschen hochkommt. Aber dass man sozusagen das abgespeicherte Bild manchmal gar nicht so, da kommen wir nochmal zu diesem physiologischen Mehrwert eigentlich von den Asanas, dass man tatsächlich ein Körperbewusstsein entwickelt. Wenn man sich eine Asana zu Hause oder eine Asana-Praxis zu Hause zusammensammelt, wirklich zu gucken, was tut weh, was könnte ich brauchen, bin ich unruhig, brauche ich vielleicht einfach ein bisschen mehr atemlastig und vorbeugen und ein bisschen was Erdnahes? Oder brauche ich Kraft, Aktivierung? Ja, dass man sich das so ein bisschen zusammenbaut.
Ja, ja. Und wirklich so, also ich finde immer so rein ins Machen. Und dann jedes Mal lerne ich ja was Neues dazu. Also jedes Mal lerne ich ja dann was Neues dazu und es ergeben sich vielleicht auch Fragen, dann habe ich, das hatten wir ja letztes Mal auch, dieses Yoga im Alltag, dann habe ich vielleicht Lust, darüber mal was zu lesen oder nochmal zu recherchieren oder meine Yoga-Lehrerin im Studio nochmal anzusprechen oder da nochmal genau hinzuhören, wenn die Stelle in der Yogastunde kommt. Ja? Also das heißt, dann geht es ja auch so richtig rein.
Und schwupps bist du Yoga-Lehrerin, die nicht unterrichten will.
Ja, genau. Schwupps bist du so eine. Und das ist ja aber das Spannende, weil dann lerne ich ja jedes Mal was Neues dazu. Aber wenn ich ja erst gar nicht ins Machen komme, weil ich mich selbst blockiere, weil ich Angst habe, was falsch zu machen, was ich total nachvollziehen kann. Ne? Also es ist ja, glaube ich, nicht nur mit dem Yoga so, sondern mit vielen Sachen, die einfach neu sind und die ich da mal alleine machen soll. Und am liebsten hätten wir ja immer, dass jemand an unserer Seite ist und uns an der Hand nimmt.
Das müssen wir leider immer selber sein.
Oh, furchtbar, oder?
Ja, aber wenn man das einmal akzeptiert hat, ist auch gute Gesellschaft eigentlich.
Ist auch gute Gesellschaft. Ist das so jemand, den du triffst, wenn du Asanas machst?
Ist eine gute Gesellschaft. Hallo, da bin ich wieder. Da kommen wir ganz kurz zu unserer Kategorie Asana, Zitat der Woche.
Oh ja, hau mal raus. Du hattest doch so ein schönes.
Ja, und das ist was ganz anderes geworden. Das fiel mir nämlich gerade ein, als wir über die Praxis sprachen. Yeah. Zitat der Woche, Yoga-Zitat. My body is my temple.
Oh,
and the asanas are my prayer.
Oh,
da haben wir es jetzt gleich schön
deep.
Schwupp, alles schön zusammengestrickt.
Darf ich auch noch ein Zitat der Woche raushauen?
Oh ja, bitte.
Ich habe so ein ganz tolles diese Woche. Es begleitet mich schon die ganze Woche. Ich finde, es passt auch gut. Von Bob Marley. Und der hat gesagt, manche Menschen spüren den Regen, andere werden einfach nur nass.
Ja.
Das ist total toll.
Ja.
Ich liebe den. Ne, es ist so. Ja. Also es ist genau so. Ne, und das kann man natürlich auch auf die Asanas übertragen.
Ja, und ich wünsche uns auf jeden Fall, dass dass jeder den Mut hat, seine Praxis zu vertiefen.
Und den Regen zu spüren.
Und den Regen zu spüren.
Bob Marley.
Bob Marley.
Einer weiteren Kategorie, die wir in unserem Podcast haben, und zwar meine Asana der Woche.
Ja.
Ich sag mal meine. Also meine Asana der Woche
ja.
war, weil es war ja schon, Beckenboden.
Oh ja.
Weil ich habe mich diese Woche auf meine Matte gesetzt und habe Beckenboden trainiert.
Ja.
Ich habe eine Visualisierungsübung gemacht mit dem Schwamm und das war total toll. Mhm. Und Beckenbodenübung halt. Ne? Also ist auch ein bisschen langweilig, aber schenkt uns auch so eine innere Aufrichtung und Kraft. Und das fand ich toll. Das war meine Asana der Woche.
Für mich ist es heute die Kobra. Mhm. Oder diese Woche die Kobra, weil ich in der Kobra immer wieder feststelle, dass es nicht der untere Rücken ist, der aufgeht, sondern die Brustwirbelsäule. Und man kann sich sehr weit in den unteren Rücken hieven, aber das wollen wir nicht. Und das ist die Rückbeuge, also Herzöffner, Schultern, energetisch zurückziehen. Weil es ist eine wunderschöne Übung zwischen Öffnung und Weite. Und Stütz und Stütze und Kraft in den Armen und Halt finden und so. Das finde ich, die Kombination finde ich super. Mhm. Ja. Genau.
Und dann haben wir noch Yoga-Moment der Woche.
Oh ja.
Hattest du einen?
Ja, ich hatte einen, weil ich habe diese Woche nämlich nicht praktiziert.
Oh.
Ich habe diese Woche nicht praktiziert. Ich hatte richtig, richtig viel zu tun. Ich weiß schon wieder, dass das eigentlich totaler Bullshit ist. Nun ja, ich habe kein Yoga praktiziert. Und dadurch, dass ich mich aber so viel damit beschäftigt habe, mental, habe ich die Verbindung überhaupt nicht verloren, weil ich habe die ganze Zeit irgendwas gelesen oder wir haben Sprachnachrichten ausgetauscht und hin und her geschickt oder ich habe irgendwie noch was gebastelt für Studio oder was weiß ich, dass ich dann gemerkt habe, ich bin da die ganze Zeit dran. Ich bin da so verbunden mit. Und das fand ich ganz schön, dass ich dachte, hups, du hast gar nicht praktiziert, du fühlst dich aber so wie trotzdem so, als hättest du dich die ganze Zeit damit befasst. Und meine Asanas waren diese Woche im Kopf.
Yoga im Alltag. Guck mal, wie unsere erste Folge nachwirkt.
Ja.
Cool.
Obwohl ich hatte auch, also nach der ersten Folge hatte ich sowieso auch ein paar Sachen, dass ich dachte, ah, okay, da darf ich jetzt mal rangehen. Also zum Beispiel Morgenroutine, das hatten wir ja schon gesagt, dass ich wirklich gemerkt habe, das muss ich mir mit Disziplin jetzt mal kurz drauf schaffen.
Liebevoll drauf
schaffen. Liebevoll drauf schaffen. Liebevoll einfach zu sagen, ja, ich weiß, du möchtest heute Morgen nicht. You're still going. Mhm. Genau. Und was war dein Yoga-Moment?
Ich hatte einen ganz schönen Yoga-Moment gestern. Und war, ich gehe so ab und an hoch in den Wald, da am Heiligenberg. Und da gibt es eine Bank, aber ich verrate nicht welche, da gibt es eine ganz schöne Bank, die spricht mich immer an. Und manchmal, wenn niemand da ist, da sind ja auch oft viele Touristen, aber gestern Morgen war nicht so viel los da oben. Und dann setze ich mich auf die Bank und mache ein bisschen Pranayama. Und das habe ich gestern Morgen gemacht. Ich hatte da auch schon so creepy Momente, wo sich dann Leute einfach neben mich gesetzt haben und so. Also das war so auch schon anders. Aber gestern Morgen war niemand da und es war total schön. Und es war so ein ganz sonniger, klare Lufttag. Und das war ganz toll. Das war so mein Yoga-Moment gestern.
Na, wie schön. Das ist ganz schön. Das inspiriert mich sehr.
Jetzt auch auf den Berg hochzugehen und die Bank zu suchen.
Nein, aber vor allen Dingen, also das ist ja für mich auch diese Waldnähe. Der Wald war ja war eigentlich der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Ne? Mhm. Ich war hier immer wandern und hatte ein Jobangebot hier und komme ja eigentlich da aus dem Norden, aus dem hohen Norden. Und mehr in der Natur zu sein und sich da mal einfach hinzusetzen, das kann also jedem zu empfehlen.
Sagte Annemone, ja, die hier in, da darf ich sagen, wo du wohnst?
Ja, natürlich.
Ziegelhausen wohnt. Und also eigentlich mitten in der Natur, total auf dem Berg. Und dann da drüben auch auf den Berg und den Wald schaut und es einfach unfassbar schön hier ist, ja, die eigentlich jeden Tag inmitten der Natur lebt.
Ja, total.
Mit ihrem Panoramafenster.
Ganz schön.
Ja. Leben, wo andere Urlaub machen.
Gutes Wohnungsmojo. Ja. Mehr Glück als Verstand.
Das braucht es auch manchmal.
Irgendwie muss das ja kompensiert werden. Und
ich habe noch ein Thema.
Ja, bitte.
Darf ich das noch raushauen zu den Asanas? Denn was ich ganz oft höre ist, oder auch gefragt werde, wie beuge ich denn Verletzungen vor? Also dieses Verletzungsthema, dass das ein großes ist. Das hatten wir jetzt auch schon so teilweise auch angesprochen und einfach so auf das Körperbewusstsein zu vertrauen und es zu stärken und intuitiv einfach in die Bewegung gehen und gar nicht so viel drüber nachzudenken auch und so. Aber klar, also es gibt ja dann manchmal auch solche wilden Artikel, wo dann irgendwie Asanas in Verruf kommen, weil sie so ein großes Verletzungsrisiko bergen und so. Und das will ich auch gar nicht abstreiten, gerade wenn wir unbewusst ins Yoga reingehen. Deswegen würde ich das gerne nochmal aufgreifen wollen, was man tun kann, um Verletzungen wirklich auch zu vermeiden im Yoga. Und was mir als allererstes einfällt, ist natürlich die Bewusstheit und auch dieses, ich erspüre meine Grenzen, weiß um sie und spüre auch rein, ob heute so ein Tag ist, die Grenze etwas zu verschieben oder nicht. Also den bewussten Umgang auch mit meiner Grenze. Und das habe ich gestern, ich habe gestern Abend unterrichtet, auch nochmal bewusst gesehen. Also ich bin selbst vielleicht vorweg, ich bin selbst, wenn ich Yoga mache, total puristisch. Also ich brauche eigentlich nur eine Yogamatte. Ich mag es nicht, wenn so viel Geraffel und so viel Equipment um mich herum ist. Weiß aber auch darum, wie wertvoll es ist, sich den Boden zum Beispiel durch einen Block hochzuholen etc. Also den Einsatz von Hilfsmitteln an der einen oder anderen Stelle ist nicht verkehrt, um sich einfach leichter zu machen und sich nochmal Sachen zu verdeutlichen selbst. Hast du noch Tipps, Verletzungen vorzubeugen?
Es ist ein großer Unterschied, ob man sich sozusagen die innere Landkarte seines Körpers in der Asana vor Augen hält. Also ich gehe in eine Asana rein, ich schaue vielleicht zur Lehrerin, mache die Asana nach und schaue dann, wo kann ich vielleicht noch mehr in die Asana finden. Wo muss ich mich vielleicht nochmal ausrichten, sagt die Lehrerin jetzt vielleicht nochmal, nimm nochmal die Hüfte zurück oder ne, level die Hüfte oder wie auch immer und orientiere mich dann so ein bisschen daran und dann geht es für mich eigentlich darum, um wirklich Verletzungen zuzulassen. Gibt es einen Moment, wo man sich sozusagen links und rechts orientiert, sieht, ach krass, die sind ja in der Grätsche viel weiter als ich. Da gehe ich jetzt noch mal kurz rein und dann fange ich an, mich vorzubeugen. Und ich glaube, da dürfen wir zweimal Luft holen und uns zurückholen in, wo kann ich in der Grätsche sein? Ich sage in der Stunde immer gerne, im Yoga gibt es keinen scharfen Schmerz. Es gibt einen dumpfen Dehnungsschmerz oder ein Dehnungsgefühl, ich würde es jetzt gar nicht Schmerz nennen, das kann schon sehr intensiv sein, das kann einem auch den letzten Nerv rauben. und das finde ich, also der Vergleich und dem Vergleich nachzugeben und dem Gefühl von, wie muss es von außen aussehen, damit es hier in die Gruppe passt. Ich würde immer sagen, da ist wahrscheinlich das höchste Verletzungsrisiko. Also wir reden jetzt nicht davon, dass man in der Kriya aus Versehen mal auf die Nase fällt. Aber ansonsten würde ich sagen, dass es tatsächlich was damit zu tun hat, ob ich meinem eigenen Bewusstsein nachgebe und schaue, okay, wie weit kann ich heute? Und da geht es nicht darum, immer auf der sicheren Seite zu sein. Also man kann sich selbst schon auch sozusagen in seinem Sicherheitsgefühl gefährden. Und in die Asana weiter, anders, stärker, kräftiger reinzugehen. Das hat aber da was damit zu tun, dass sich das Selbstbewusstsein verschiebt, sozusagen die Grenze einfach weiter wird und man dann mehr kann. Und das würde ich so sagen, dass es wahrscheinlich das höchste Risiko ist, dass man dann mehr auf die anderen schaut als auf sich selbst. Was sind denn so Asanas zum Beispiel für gute und für schlechte Tage?
Oh ja. Oh.
Also nehmen wir mal an, ich habe heute keine Schmerzen. Ich bin aber aufgewacht, habe schon so ein bisschen so ein Kloß im Hals und bin einfach ein bisschen zerfleddert und habe so eine, ich sag mal, so ein Grundmellow Zustand.
Hatte ich gestern.
Ja. Was sind dann deine Asanas, die du für schlechte Tage vorschlagen würdest für zu Hause?
Erdende Geschichten.
Ja.
Alles so ganz bodennah, raus aus dem Kopf zu gehen. Wirklich einfache Sachen auch, nicht so viel, nicht so Shishi außenrum. Das ist dann so meins, also sehr nah an der Erde zu sein. Hast du Sachen für schlechte Tage?
Also für schlechte Tage würde ich auch sagen, für mich auch bei schlechten Tagen, ich brauche manchmal, wenn ich merke, ich habe einen richtig schlechten Tag, also dieses erdnah, atembewusste in der Asana, wirklich ganz gütig und liebevoll zu mir selber zu sein. Manchmal habe ich aber so ein bisschen wie das Gefühl, dass ich eigentlich irgendeinen emotionalen Zustand habe und den nicht so richtig loslassen kann oder der so fest sich so festgebissen hat und ich weiß eigentlich gar nicht, was ist da gerade.
Man kann nicht so aus seiner Haut, ne?
Man kann nicht so aus seiner Haut, man weiß auch nicht, ist man jetzt irgendwie traurig, hat man irgendwie ein Thema oder so. Dann fange ich an, so ganz sanft mal 1-2 Rückbeugen zu machen.
Echt?
Um mal zu ganz liebevoll, ne? Das kann eine Babykobra sein. Oder einfach im Sitzen mal die Hände sozusagen hinter den Rücken und einfach nur die Schultern und die Brust aufmachen, ne? Da mal reinatmen. Und das sind gar keine großen Rückbeugen, sondern wirklich nur so mini, mini, dass ich irgendwie weiß, okay, wie fühlt sich das denn eigentlich gerade an, wenn ich mich mal wieder ein bisschen aufmache? Weil das manchmal, auch wenn Vorbeugen und dieses sich Halt und Schutz geben und auch so gebundene Vorbeugen mit oder weiche Vorbeugen mit aufgestellten Knien, dass man einfach so ein bisschen dieses Gütige und diesen Schutzraum hat oder einfach mal auf der Seite liegt sozusagen. Das finde ich immer super, aber dass ich schon merke, so manchmal so 1-2 ganz sanfte Öffnungsübungen, um dann nochmal zu gucken, ah, okay, was passiert denn jetzt hier? Finde ich auch spannend. Und die guten Tage?
Gute Tage.
Wenn wir richtig Power haben?
Boah, dann mache ich Power-Sachen. Dann mache ich so Power durch. Nee, dann mache ich in der Tat Bauch und Core und planke mich aus und so Geschichten. Also mache ich auch kraftvolle Sequenzen.
Mhm. Alle unsere Krieger können wir dann um uns versammeln. 1, 2, 3.
Genau, die.
Die friedvoller alles, Krieger.
So, ja, alles, was es so an Kraftgeschichten gibt. Oder auch mal so einen schnelleren Flow, wobei ich davon auch weggekommen bin, aber.
Ach, ich kann es auch nicht mehr so gut.
Ja. Hat dein Yoga schon schön auch.
Ich brauche die Atempausen.
Ja. Was ist denn deins für gute?
Für gute, also habe ich ja eben schon so ein bisschen die ganzen Krieger, Balanceübungen, für gute Tage auch mal eine dicke, fette Krähe. The Crow, I love.
Ich bin im Kriegsfuß mit der Krähe, uff.
Aber, ne, also zumindest kann man sie dann probieren, um einfach auch zu gucken, okay, traue ich mir das heute zu, weil das ja auch so ein bisschen Überwindung kostet. Und gerade alle Asanas, die so ein bisschen Überwindung kosten, ich finde auch, der Kopfstand ist sowas Geiles für gute Tage. Das liebe ich einfach. Und da vielleicht auch noch mal ein bisschen zu spielen, kann man vielleicht die Beine noch mal so waagerecht sozusagen nach unten nehmen. Oder wenn man ja in guten Tagen einfach auch erstens mehr Kraft hat, zweitens ein bisschen mutiger ist, mehr Forschergeist hat und dann einfach da mal guckt, okay, was traue ich mir heute zu? Finde ich super.
Was mir noch für eine Frage einfällt, ist, was mache ich denn mit den Asanas, die ich überhaupt nicht leiden kann?
Ja.
Geil, oder?
Machen, 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 Kinders.
Ja, mein Lehrer hat mal gesagt, die Asanas, die du am wenigsten magst, brauchst du am meisten. Ist auch leichter gesagt als getan.
Warum ist das so? Also, ich kann sagen, dass die Sachen, die ich am meisten brauche eigentlich, ich am meisten vermeide. Gehen wir jetzt mal so von der Rückbeuge aus. Oder, beziehungsweise, ich habe ein Thema mit Seitbeugen. Zum einen, weil es mich darauf hinweist, dass mein Core nicht stark genug ist. Da muss ich wirklich ran. Da darf ganz viel Bewusstsein rein, in die Muskulatur und in die Bewegungsfähigkeit. Und es macht mich darauf aufmerksam, dass da in diesen Zwischenrippenmuskulatur und auch der Hüfte, dass durch die Öffnung irgendwas freigesetzt wird. Wenn man mich da so ein bisschen dehnt, was manche Lehrerinnen dankenswerterweise machen, kommen bei mir eigentlich fast immer die Tränen. Und das baue ich jetzt wirklich immer, immer, immer ein. Auch die ganzen Chorsachen, das Boot und so weiter und so fort. Ich baue das immer ein, weil ich das Gefühl habe, mein Körper hat Widerstände, da reinzugehen und will mich irgendwie schützen, vielleicht auch vor einer Öffnung, weil er das sozusagen ganz viele Jahre schon gemacht hat. Und das wären jetzt nicht Asanas, wo ich sage, oh, das finde ich jetzt aber ganz toll. Oder da weiß ich eigentlich, da die will ich so ein bisschen ausblenden. Und die baue ich immer ein und mittlerweile mag ich die sehr gerne.
Ja, cool.
Also da passiert auch irgendwann eine Entwicklung. Baust du die richtig bewusst auch ein?
Sachen, die ich nicht mag?
Ja.
Ja, ja. Ja, also ich mag alles, was rund um das Thema Bauch ist, mag ich nicht so. Es strengt mich einfach unfassbar an und es nervt mich. Und dann, wenn der Bauch so anfängt, so zu brennen, das macht mich wahnsinnig. Aber das ist das, was ich jetzt so nach zwei Schwangerschaften einfach halt wirklich auch brauche, mal wieder so Mitte. Und ich merke auch sofort, wenn ich es nicht mache, also nicht regelmäßig und auch wirklich so durchziehe, dass sich dann ganz schnell der untere Rücken meldet. So, das heißt, ich brauche es auch wirklich physisch, ich brauche die Stärke auch und ich fühle mich einfach auch viel energetischer, wenn ich es mache, aber mein Schweinehund sagt oft auch, nö, lasse es, mach lieber, keine Ahnung, Hüftöffnung, es fällt mir leicht und fühlt sich immer gut an und aber das ist das einfach, was ich brauche und was ich mich auch disziplinieren muss, wirklich umzusetzen. Ich habe mit mir auch gerade so eine Challenge, fitter zu werden wieder und auch einfach kraftvoller zu werden, um wieder ein bisschen mehr Energie zu haben. Und da versuche ich das schon wirklich auch ganz, ganz, ganz regelmäßig in die Praxis einzubauen, um dem inneren Schweinehund zu sagen, nee, heute nicht.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Man muss es halt am Ende, gehört schon auch immer wieder viel Disziplin dazu, sich selbst genau das zu geben, was man braucht. Und auch Dinge zu geben, von denen man vielleicht nachher erst weiß, dass man sie brauchte. Man muss so ein bisschen sein eigener Erziehungsberechtigter werden.
Oh, das ist gut, ja.
Weil sonst,
das ist gut, ja,
wird es echt schwierig. Also das immer nur zu gucken, oh, wir sind im Flow, was brauchen wir denn jetzt und so. Also ich zumindest würde dann hier sitzen mit dir und Smarties essen und gar kein Yoga mehr machen. Und
heute haben wir Croissants.
Auch nicht rausgehen zum Beispiel. Wir sind jetzt schon so am Ende unserer Folge angekommen.
Schon.
Ich habe schon. Und ich hab gerade so ein bisschen gedacht, ich rufe unsere allerinnersten Erziehungsberechtigten jetzt mal dazu auf, in der kommenden Woche vielleicht mal so ganz liebevoll zu gucken, was brauche ich für eine Asana, die ich gar nicht machen will und welche Asana mache ich richtig gerne. Und selbst wenn ihr keine Yoga-Praxis hinbekommt, vielleicht findet ihr ja an einem Zeitpunkt am Tag einen ganz kleinen Moment, wo ihr einmal die Asana macht, die ihr nicht wollt und einmal die, die ihr liebt.
Hast du uns gerade Hausaufgaben aufgegeben?
Ich habe uns allen Hausaufgaben aufgegeben.
Okay, ich komme mir ein bisschen vor wie in der Schule, aber ich liebe das, ich liebe Hausaufgaben. Find ich
heutzutage
gut.
Nennt man das Challenge bei den Erwachsenen.
Also ja, gut, gut, mach Challenge draus. Das finde ich gut. Nächste Woche besprechen wir uns dann, wie es gelaufen ist.
Und nächste Woche besprechen wir vor allen Dingen auch The Power of Pranayama.
Machen wir das schon nächste Woche.
Das machen wir nächste Woche.
Cool.
Schön.
In diesem Sinne, Anemone.
Weiter geht's. Bis bald.